Ja, ihr Lieben, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, einmal wieder bei euch zu sein, euch zu sehen. Und ich freue mich, dass wir auch heute die Gelegenheit haben, ja, gemeinsam Gottes Wort zu betrachten, gemeinsam vom Herrn zu erbitten und zu erwarten, dass er uns zurüstet, dass er zu uns redet durch sein lebendiges und kräftiges Wort. Ja, und das Thema des heutigen Abends ist ja, Kaleb in der Kraft des Geistes, dem Herrn dienen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in unserer Zeit. Wie kommen wir zu einem kraftvollen, geisterfüllten Christenleben? Wie kommen wir dahin, dass wir in einer Zeit, ja, der Lauheit, der auch wo viel Kompromisse gemacht werden, viel Halbherzigkeit im Volk Gottes ist, wo ein gewisser geistlicher Niedergang zu spüren ist. Wie kommen wir dazu, kraftvoll, mutig, treu dem Herrn zu dienen? Und ich denke, dass dabei auch wirklich gewisse alttestamentliche Vorbilder uns eine große Hilfe, ein großer Ansporn sein können. Und einer der Personen, die mich da ganz besonders beschäftigt haben im Alten Testament, die ich auch immer wieder sehr, sehr herausfordernd und interessant und wichtig finde, das ist eben dieser Kaleb, von dem uns gerade schon der Bruder Alwin kurz etwas erzählt hat. Kaleb, einer der 12 Kundschafter, einer der Fürsten Israels. Und er hat sich ganz deutlich unterschieden von den vielen anderen. Es waren eigentlich 2, Kaleb und Josua, die einen klaren Stand hatten. Und 10 haben ein falsches Zeugnis gegeben, ein Zeugnis des Unglaubens, wir haben es vorher schon gehört. Und so ist es ja heute auch oft, dass es nicht mehr so viele gibt, die wirklich mutig und treu in innerer Kraft und Unabhängigkeit vom allgemeinen Trend dem Herrn Jesus nachfolgen. Ich denke, immer wieder in der heutigen Endzeit haben wir dieses Problem, dass die Gesetzlosigkeit, die Trägheit, die Selbstsucht, die Lauheit, das ist wie eine starke Strömung. Und diese Strömung, der sehen wir uns ausgesetzt, jeder einzelne Gläubige in der Endzeit. Und wir brauchen Kraft, um dem Herrn gegen den Strom nachfolgen zu können. Ja, mich faszinieren da immer die Lachse. Das sind ja ganz besondere Fische und die schwimmen ja gegen den Strom, teilweise von reißenden Flüssen, stromaufwärts, um am Anfang des Stromes ihre Eier abzulegen. Und dabei sieht man manchmal Fotos, wie diese Lachse meterhoch Wasserfälle hochspringen gegen den Strom, um praktisch an ihr Ziel zu kommen. Ja, das ist gewaltig. Und genau so eine überschießende Kraft brauchen wir im Grund in dieser letzten Zeit, wenn wir treu und kompromisslos dem Herrn dienen wollen. Es gibt einen allgemeinen Sog, der zieht uns in die andere Richtung. Und wenn wir uns schon nur ausruhen und sagen, ach, ich will jetzt mal aufhören zu kämpfen und danach vorwärts zu gehen, dann brauchen wir gar nichts tun, dann werden wir schon abgetrieben. Das ist das Problem mit diesem Strom. Wir brauchen Kraft, um allein nur unsere Stellung zu halten, geschweige denn vorwärts zu kommen. Und deswegen ist es heute so wichtig, diese Frage, was ist das Geheimnis der geistlichen Kraft? Was ist das Geheimnis eines Kaleb? Nun, wir wollen einmal im Buch Josua aufschlagen, den Bericht von Kaleb, der dort geschrieben ist in Gottes Wort in Josua 14. Vielleicht einmal noch kurz auch zu der Situation, die wir da finden. Das ist eigentlich eine traurige Sache auch. Das Volk Israel hatte unter der Führung von Josua, der ja ein Gegenbild auf unseren Herrn Jesus ist, ein Vorbild, ein Schattenbild. Das Volk Israel hatte das Land Kanaan eingenommen. Es hatte die Städte, die mächtigen Festungen erobert, es hatte die Heere der Kanaaniter geschlagen, aber das Land war noch nicht völlig erobert. Die Macht des Gegners war gebrochen, aber jeder Stamm bekam nun sein eigenes Erbteil zugeteilt und nun war die Aufgabe, dieses Land vollends von den Überresten der Kanaaniter zu reinigen und wirklich ganz einzunehmen für den Herrn und für das Volk. Und das bedeutete weiterer Kampf. Das bedeutete, dass man immer noch mit gewissen versprengten Resten der Riesen, der Enakiter zu rechnen hatte, die ja, wie wir von Goliath wissen, furchterregende Krieger waren. Dass man immer noch, wenn auch keine großen befestigten Städte, aber doch Dörfer und Siedlungen hatte, die sich wehren würden, wenn man sie erobert. Und das war der Auftrag, den Josua dem Volk gab. In den vorhergehenden Versen und Abschnitten sehen wir das. Nehmt nun euer Erbteil vollends ein. Und da sehen wir etwas ganz Trauriges. Wir sehen nämlich, dass diese Stämme alle miteinander dazu nicht in der Lage waren und nicht die Kraft hatten. Die einen haben gesagt, oh, das sind die Philister, die haben viele Streitwagen, eiserne Streitwagen, da können wir nicht die Leute wegschaffen aus dem Land. Und die anderen haben gesagt, ja, wir haben schon genug gekämpft, lasst uns einen Frieden schließen mit den Kanaanitern, die noch übrig sind. Sie können uns ja nicht mehr schaden, ist ja nicht so schlimm. Aber was hatte der Herr gesagt? Der Herr hatte gesagt, sie sollten die Kanaaniter völlig aus dem Land vertilgen. Das war ja ein bösartiges Volk von Götzendienern, die die schlimmsten Gräuel verübt hatten. Und der Herr hatte durch Mose dem Volk sagen lassen, wenn ihr sie übrig lasst, wenn ihr sie verschont, mit ihnen ein Bündnis schließt, dann werden sie euch zum Fallstrick werden. Und durch diese Kanaaniter werdet ihr das Land wieder verlieren. Weil sie euch zum Götzendienst verleiten und dann muss ich euch wieder aus dem Land raustreiben. Das hatte das Volk gehört von Mose. Und dennoch hatten sie nicht die Kraft, ihr Erbteil vollends von den Kanaanitern zu reinigen. Ich meine, wir könnten das jetzt sehr gut auch vorbildlich und seelsorgerlich auslegen. Ja, die Eroberung des Landes Kanaan ist, das kann man deuten als ein Schattenbild auch für die Einnahme der geistlichen Segnung und Verheißung, die wir in Christus haben. Und auch da gibt es Feinde, die uns daran hindern wollen, das gute Land geistlich einzunehmen. Aber das soll uns jetzt mal nicht beschäftigen, sondern wir wollen uns mit Kaleb beschäftigen. Nämlich vor dem Hintergrund dieser Zaghaftigkeit, dieser Halbherzigkeit, dieser geistlichen Kraftlosigkeit der vielen, sticht dieser eine Mann Gottes ganz besonders hervor. Und das finden wir in dem Abschnitt, den wir jetzt miteinander lesen wollen, nämlich in Josua 14, ab Vers 6. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein. Und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Ja, da ist dieser Mann Gottes, der sich schon einmal in einer Krisensituation bewährt hatte. Und darauf schaut er jetzt zurück. Er ist jetzt 85 Jahre alt. Damals war er also 45 Jahre alt. Oder 40, weil es 45 Jahre her ist. Und er war damals einer dieser Fürsten, dieser 12 Fürsten, die ausgesandt wurden, um das Land auszukundschaften. Im Grunde muss man da auch sagen, das war ein Stück schon Unglaube mit im Spiel, dass die überhaupt ausgesandt wurden. Ja, wir lesen da zwei Dinge. Auf der einen Seite war es ja klar, Gott hatte dem Volk schon verheißen, ihr werdet das Land einnehmen. Eigentlich brauchten sie keine Kundschafter mehr zu senden. Es war ein Stück Kleinglaube. Und trotzdem hat sich Gott darauf eingelassen. Er hat zu Mose gesagt, ja, sende diese Kundschafter. Ist in Ordnung. Und dann kamen sie und durchzogen das Land und brachten eben diesen Bericht. Und da waren zwei Seiten, die sie alle miteinander sahen. Sie sahen auf der einen Seite, Gott hatte recht gehabt. Es war ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein Land, das wunderbar war, ein Land, das wunderbar geeignet war für das Volk Israel. Auf der anderen Seite haben sie alle auch gesehen, ja, das sind gewaltige, befestigte Städte. Städte mit riesigen Mauern, dick und hoch. Und Städte, in denen die Riesen wohnen. Furchterregende Krieger, die eine gewaltige Übermacht ausstrahlten, eine einschüchternde Macht. Und nun sehen wir aber, die Herzen dieser 12 waren ganz unterschiedlich. Die 10 hatten ein Herz des Unglaubens. Sie haben mit den Augen des Fleisches gesehen. Sie haben menschlich gedacht. Sie haben gesagt, das schaffen wir nie. Diese großen Mauern, diese mächtigen Städte, das können wir nicht schaffen. Nun, das war menschlich wahrscheinlich ganz realistisch. Ja, wir sehen ja nachher die Mauern von Jericho. Die hätten die Israeliten nie abbrechen können von menschlicher Kraft. Aber das Sünde und das Böse daran war, dass sie nicht mit Gott gerechnet hatten, der ihnen doch ganz klar verheißen hatte, dass er in jedem Schritt, den sie in diesem Land tun würden, mit ihnen sein würde. Und deswegen war das, was sie gesagt haben, böser Unglaube. Das war im Grund eine ganz, ganz schlimme Verleugnung des Herrn. Sie waren realistisch, sie hatten menschlich gesehen recht, aber sie haben nicht mit Gott gerechnet und das war ihre Sünde und ihr Verderben. Und auf der anderen Seite gab es 2 Männer, die haben mit den Augen des Glaubens gesehen. Die haben dieselben Mauern gesehen, dieselben Riesen, aber sie haben auf den Herrn geschaut, statt auf die Umstände. Vielleicht erinnert uns das manchmal an unsere eigenen Situationen. Wo wir auch in Gefahr sind, manchmal verzagt zu sein und zu sagen, da komme ich nie durch. Das ist so schwierig, so verfahren die Situation, die menschlichen Widerstände sind so groß, ich habe keine Chance, kann es gleich bleiben lassen. Und das ist eine schlimme Sache, wenn wir nicht mit dem lebendigen Gott rechnen, mit seinen Verheißungen, mit seiner Gnade, die alles anders machen kann. Wo die ganzen menschlichen Situationen überhaupt nichts zählen, die vielleicht wirklich schwierig oder ausweglos sind. Ja? Der Herr sagt an einer Stelle, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches, sollte mir ein Ding unmöglich sein. Und wenn wir Gott kennen, wissen wir, nein, ihm ist nichts unmöglich. Er ist der Gott, der dem Kraftlosen Kraft verleiht. Der dem Ohnmächtigen Sieg gibt, dem es Freude macht, das Flehen seiner Schutzbefohlenen zu erhören. Und genau wegen dieses Gottes ist es Sünde, wenn wir nur auf die Umstände schauen. Wenn wir nur mit unseren eigenen Kräften rechnen und dann verzagt uns zurückziehen. Und das ist genau der Punkt. Da waren 2 Männer, die waren wirklich innerlich mit dem Herrn verbunden. Sie haben mit dem Herrn gerechnet. Ihr Glaube war echt. Das beweist sich nämlich nicht, wenn wir irgendein Glaubensbekenntnis nachsprechen und auch nicht, wenn wir Gott danken, wenn es uns gut geht, sondern der Glaube beweist sich immer in der Anfechtung, immer in den Schwierigkeiten, immer dann, wenn es ernst wird. Und genau da versagten die 10. Wohlgemerkt, das war die Elite Israels, das waren Fürsten, das war nicht irgendwer, das waren Leute, denen das Volk das volle Vertrauen zugesprochen hat. Ihr seid unsere Vertreter, ihr seid unsere Besten, unsere Auswahl, euch senden wir in dieses Land. Und doch haben sie schrecklich versagt. Und was noch schlimmer war, sie haben mit ihrem Unglauben das ganze Volk vergiftet und angesteckt, sodass das Volk gemurrt hat und sich aufgelehnt hat gegen Gott und nicht mehr in das Land ziehen wollte. Und sie kamen alle um in der Wüste, alle, die sich aufgelehnt hatten. Und da wurden nur 2 verschont von dieser ganzen Generation, nämlich Kaleb und Josua. Nun, was war das Geheimnis von Kaleb? Ich denke, dass schon der Name darauf hinweist. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Deutungen. Es gibt manche Ausleger, die behaupten, Kaleb hieße Hund und das glaube ich überhaupt nicht. Ja, tut mir leid, wenn man die Bibel studiert, dann passt es nicht im Mindesten. Aber Kaleb kann man auch deuten, Kol Leb auf Hebräisch, ganzes Herz. Und ich bin fest überzeugt, das ist die Bedeutung. Na, das steckt da drin. Mindestens als Andeutung. Kaleb war der Mann, der Gott mit ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen gedient hat. Und ich denke, das ist ein Hinweis auf das Geheimnis seiner Kraft. Ja? Er war nicht zwiespältig. Die anderen waren zwiespältig. Die haben gesagt, einerseits will ich ja auch dem Herrn folgen, aber andererseits, wenn ich mir das angucke, das ist mir zu heiß. Da gehe ich nicht rein in das Land. Zwiespältigen Herzens. Und das ist das Geheimnis. Kaleb sagt, ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach, nicht nur halb. Und solche Nachfolger sucht unser Herr Jesus auch heute. Die ungeteilt, die ganz nachfolgen. Und wir sehen bei Kaleb eine Kraft und einen Mut angesichts von überwältigenden Schwierigkeiten. Das ist einfach nicht menschlich erklärbar. Ja? Das ist etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und genauso kommt es nicht darauf an, dass wir menschlich forsche, schneidige Draufgängertypen sind. Das ist überhaupt nicht gefragt. Sondern gefragt ist, dass wir einen geistlichen Mut, eine geistliche Kraft entwickeln, die gerade in den Widerständen größer wird, statt kleiner. Ja? Die Verzagtheit lässt uns nämlich völlig kraft- und mutlos zurück. Ja? Plötzlich ist alle unsere Energie verschwunden und wir verkriechen uns, wenn wir verzagt sind. Aber der Glaube schenkt uns Anteil an der Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes überwindet alle Schwierigkeiten. Das sehen wir gerade bei diesem Kaleb. Wir wollen einmal weiterlesen. Sein Zeugnis. Da heißt es, und nun siehe, Vers 10, der Herr hat mich leben lassen, wie er mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war. So ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Ich muss sagen, das finde ich gewaltig. Ist auch ganz interessant. Ich bin ja inzwischen auch schon bald 60. Und man merkt einfach so vom natürlichen Gang der Dinge her, wenn man mal so einen gewissen Zenit überschritten hat, dann nimmt die natürliche Kraft nicht mehr zu, sondern sie nimmt ab. Ja, das ist auch richtig so. Ja, das hat Gott so uns verordnet. Und zwar genau deshalb, dass wir lernen, mehr auf den Herrn und seine Kraft zu vertrauen. Ja? Genau deshalb, dass wir auch lernen, von dem Jagen nach Äußerlichkeiten, nach dem äußeren Leben immer mehr loszulassen und uns auf die Ewigkeit zu konzentrieren und mit der Ewigkeit zu beschäftigen. Ja? Dafür ist es gut, wenn unsere Fleischeskraft, unsere menschliche Kraft etwas gebrochen wird und zurückgefahren wird. Ja? Denn solange wir noch in vollem Saft und Kraft stehen, ja, da denkt man, ich kann doch Bäume ausreißen, ich kann das machen, boah, alles ist gar kein Problem. Ja, ja, und die Gefahr ist, dass man dann sich mehr auf die eigene Kraft als auf den Herrn stützt. Ja, das ist ein bisschen die Gefahr von jungen Gläubigen, die noch viel eigene natürliche Kraft haben. Aber das Problem ist, wenn es um geistlich wirklich herausfordernde Dinge geht, dann nutzt diese natürliche Kraft gar nichts. Dann sind wir ganz schnell am Ende. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Jesaja 40, wo diese Tatsache so deutlich und klar und schön dargestellt wird. Da wird gesagt, worauf es ankommt. Jesaja 40, Abvers 27. Da heißt es, warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ganz interessanter Vers. Ja? Da wird uns gezeigt, was das Geheimnis geistlicher Kraft ist. Das ist was anderes wie natürliche Kraft. Natürliche Kraft kann durchaus mal weiterhelfen in manchen Situationen, ist manchmal ganz beeindruckend, aber letztlich zählt sie vor Gott nichts. Deswegen arbeitet Gott auch mit den Schwachen und mit den Müden, nicht mit den Starken, die in ihrer eigenen Kraft stark sind. Ja, das hat ja der Apostel Paulus erfahren. Deswegen sagt er, deshalb will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, weil Gott zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja? Es geht also darum, dass nicht um natürliche Kraft, um Charakterstärke, sondern um geistliche Kraft, um etwas, was wir nur bekommen aus dem Umgang und der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Da kommt die geistliche Kraft her. Deswegen die, die auf den Herrn harren, selbst wenn sie müde sind und kraftlos von Natur, die bekommen immer neue Kraft, sodass sie wandeln, laufen und nicht müde werden. Ich denke das immer wieder, gut, ist vielleicht auch ein bisschen mein Typus, aber das Glaubensleben des Christen, seine Nachfolge, ist kein Kurzstreckenlauf, wo es darauf ankommt, kurz mal eine ganz besonders hohe Geschwindigkeit zu bekommen und mit 9,8 Sekunden durchs Zielband zu rennen, die 100 Meter, sondern das ist ein Langstreckenlauf, mindestens Marathon. Ja? Und beim Langstreckenlauf, da kommt es auf ganz andere Qualitäten an. Ja? Da würde jeder Kurzstreckensprinter irgendwann mittendrin aufgeben müssen, weil er nur gelernt hat, kurzzeitig alle Energien zu mobilisieren und wenn es darum geht, sich die Energien einzuteilen und immer weiter zu laufen, auch noch über den Punkt raus, wo man vielleicht gar nicht mehr kann, das hat er nicht gelernt. Ja? Aber unser Glaubensleben ist ein Langstreckenlauf. Das Bild von dem Lauf haben wir übrigens in Hebräer 12 wieder, ja? Da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Also da geht es darum, dass wir beständig, immer wieder neu, in verschiedensten Situationen und Herausforderungen, immer wieder neu die Kraft haben, weiterzulaufen. Ja? Da gibt es Bergstrecken, da gibt es rutschige Abhänge. Ja? Das ist ja kein Lauf auf einer geteerten Straße, sondern das ist erschwerter Geländelauf. Ja? Aber der Herr hilft immer wieder und gibt immer wieder die nötige Kraft, dass wir ans Ziel gelangen. Das ist diese Verheißung, die Gott immer wieder gibt, den Menschen des Glaubens, denen, die wirklich mit dem Herrn leben und in der Abhängigkeit vom Herrn ihren Weg gehen. Und so einer war der Kaleb. Da war diese Prüfung und er hat allen anderen widerstanden. Er war treu, er war bereit, ja, dann auch eigentlich den Widerstand und die Wut des Volkes zu ertragen, denn das Volk wollte nachher hat sich im Grunde gewehrt gegen diese mutigen Zeugen, die gesagt haben, wir können das Land einnehmen. Aber das war ihm egal. Er war einfach auf den Herrn ausgerichtet und er hatte die Kraft zu sagen, wir können das Land einnehmen, weil unser Herr mit uns ist. Und jetzt, 45 Jahre später, er musste als der Gehorsame, als der Gläubige mit den Ungläubigen die 40 Jahre durch die Wüste irren. Er hat gesehen, wie alle seine Altersgenossen, Kameraden und Freunde nacheinander in der Wüste gestorben sind aufgrund ihres Unglaubens. Und jetzt sagt er nach 45 Jahren, meine Kraft ist noch genauso groß wie damals. Wie kann das sein? Ja, das ist ein Wunder. Das kann nur der Herr schenken. Ja, menschlich gesehen müsste er längst gebrochen sein, müde sein. Und das ist ja oft die Gefahr. Klar, wenn wir älter werden, dann irgendwann mal werden wir müde. Dann verlangt es uns, sich zur Ruhe zu setzen und man hat auch nicht mehr den Aktionsradius wie früher. Das ist auch ganz natürlich bis zum gewissen Grad. Ja? Muss man manchmal auch akzeptieren. Aber hier gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die auch der Apostel Paulus beschreibt, die bei diesem Kaleb wirksam war. Die finden wir im 2. Korintherbrief. Neutestamentlich ausgedrückt. Wir kennen das ja alles, aber wir wollen da nochmal aus 2. Korinther 4 ein paar Verse lesen. Der Apostel Paulus war nämlich so ein geistlicher Bruder von Kaleb. Ja, die beiden waren miteinander verbunden. Die hatten dasselbe erlebt und dasselbe erfahren von ihrem Herrn. 2. Korinther 4, ab Vers 7, einige Auszüge. Da heißt es, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ich glaube, das ist das Kennzeichen aller dieser Menschen Gottes, die in Kraft dem Herrn nachfolgen. Es ist nicht ihre Kraft, es ist die Kraft des Herrn. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und dann heißt es, diese bekannten Verse, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich denke, das ist dieses Geheimnis der inneren Gemeinschaft mit dem Herrn, das auch der Kaleb gekannt hat, das ihn gegen alle natürlichen Entwicklungen diese Kraft behalten ließ. Das war nicht seine Kraft, sondern das war die Kraft von Gott. Und diese Kraft von Gott, die kann uns auch begleiten, wenn unsere äußeren Kräfte nachlassen und schwinden. Ja, das sagt der Apostel Paulus. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, weist uns schon darauf hin, das Geheimnis ist, dass wir auch in beständiger, täglicher Gemeinschaft mit unserem auferstandenen, verherrlichten Herrn leben. Dann fließt diese Kraft uns zu, von seinem Thron her. Und das war das, was, denke ich, auch Kaleb gestärkt hat, sodass er heute an demselben Kraft, Mut, Glaubensmut stand, wie damals vor 45 Jahren. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass das gar nicht selbstverständlich ist, dass wir als ältere Gläubige diese Kraft, diese geistliche Kraft bewahren. Es gibt Gefahren, geistliche Gefahren des Alters. Das merke ich auch erst, seit ich selber dem Alter mich immer mehr nähere. Ja? Da denkt man als junger Christ nicht so drüber nach. Zu diesen Gefahren des Alters, denke ich, gehört zum Beispiel, dass die Kraft Gottes und das Glaubensleben ein Stück durch falsche Kompromisse gebrochen wird, die man im Laufe der Zeit einfach eingeht. Ja? Ich meine, es ist immer so, man muss immer, wenn man im Umgang mit Menschen ist, muss man viele, viele Entscheidungen treffen. Wir merken das mit unseren Kindern. Ja? Was macht man jetzt, wenn sie da vielleicht was Falsches wollen, wenn sie dort sind? Und es ist immer wieder eine Gefahr, dass wir da auch zum Beispiel fleischliche Kompromisse machen. Jemand, der seine geistliche Kraft dadurch verloren hat, dass er mit seinen Kindern gegenüber fleischliche Kompromisse machte, das war der Eli. Das wissen wir. Ja? Dieser hohe Priester Israels, der genau sah, wie seine Söhne gottlos und sündig lebten, und er hat nicht die Kraft gehabt zu sagen, ihr könnt am Heiligtum nicht dienen, ihr müsst gehen, ja? Ihr seid untauglich. Sondern er hat sie zwar kraftlos ein bisschen gemahnt, aber er hat alles laufen lassen. Und das ist zum Beispiel so eine Gefahr, dass man irgendwann sagt, ich bin müde, ich kann nicht mehr eingreifen, ich muss es laufen lassen. Ja? Und in manchen Situationen kann das bewirken, dass unsere geistliche Kraft ein Stück gebrochen wird. Ja? Und manche Gläubige werden im Alter nicht unbedingt nur milder, sondern sie werden liberal. Ja? Sie verleugnen Grundsätze, die sie vielleicht viele Jahre und Jahrzehnte festgehalten haben. Und man denkt sich, was ist da jetzt passiert? Ja? Aber ich fürchte, dass da eben einfach die Gefahr ist, dass man durch verschiedene faule Kompromisse Schritt für Schritt ein Stück aus der Gemeinschaft mit dem Herrn herausgelöst wird, bis es irgendwann unter Umständen einen Knacks tut. Und dann plötzlich ist es offenbar. Aber da war schon vorher Dinge. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es auch eine andere Gefahr, dass man nämlich im Laufe des Alters durch Lebenserfahrung, durch schwere Lebenserfahrung bitter wird. Ein Stück unversöhnlich wird, vielleicht gegen gewisse Menschen, die einem Schwieriges getan haben. Dass wir versteckt mit Gott hadern. Und dann geht es auch nicht mehr weiter mit der geistlichen Kraft. Dann geht es auch zurück. Es ist eine Herausforderung, über ein langes Leben immer wieder Ja zu sagen zu Gottes Führung. Auch Kaleb hätte vielleicht bitter werden können. Ja, er hätte sagen können, Herr, jetzt war ich doch gläubig und habe alles getan und jetzt muss ich 40 Jahre meines, kostbare 40 Jahre meines Lebens mit diesem ungehorsamen Volk durch die Wüste laufen. Ja, das war sicher auch nicht ganz einfach für den Kaleb, aber ich denke, er hat ein Ja von Gott sich dazu schenken lassen. Und so gibt es auch bei uns im Leben, schon manchmal in jungen Jahren, aber in älteren Jahren immer mehr so Situationen, da müssen wir lernen, Ja zu sagen, sie wirklich von Gott anzunehmen und geistlich zu bewältigen, sonst werden sie uns zum Fallstrick und wir kommen geistlich aus dem Tritt und verlieren auch etwas von unserer Kraft und unserem Mut. Ja, ist gar nicht so einfach, bis ins hohe Alter hinein diese geistliche Kraft und Frische und Lebendigkeit und Mut zu behalten. Es ist Gnade. Und bei Kaleb war es so. Er war ein Mann Gottes, der war mit dem Herrn durch dick und dünn, durch alle Krisen durchgegangen und seine Beziehung zum Herrn war noch genauso tief und intensiv und frisch wie vor 45 Jahren. Und das hoffe ich. Im Grund sollte sie immer tiefer werden. Ja? Wir sollten nicht zurückgehen in unsere Beziehung zum Herrn, sondern wir sollten eigentlich von Jahr zu Jahr wachsen in der Erkenntnis Christi und in der Innigkeit unserer Beziehung zum Herrn. Das ist auch Gnade. Das ist nicht einfach, nicht selbstverständlich. Aber das sollte eigentlich unser Ziel sein. Und so sehen wir Kaleb hier als ein Vorbild, dass er über die vielen Jahre mit dem Herrn gewandelt ist und dem Herrn treu geblieben ist. Und dann lesen wir ab Vers 12, und nun so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Ja, und das ist wieder dieser Blick des Glaubens. Also der Stamm Juda, der ja ein machtvoller und auch kriegerisch erfolgreicher Stamm war, der hat gesagt, wir können die Kanaaniter nicht alle aus ihren Festungen vertreiben. Ja? Wir müssen Kompromisse machen, müssen einige übrig lassen. Und Kaleb, der 85-Jährige, sagt, gib mir dieses Bergland. Ich weiß genau, da sind Riesen und da sind Festungen. Aber wenn der Herr mit mir ist, dann besiege ich sie alle. Ja? Das ist der Blick des Glaubens. Das ist Glaubensmut, nicht menschliche Vermessenheit, ja, nicht menschliche Kraft, sondern er hat mit dem Herrn gerechnet. Er hat genau gewusst, wenn der Herr nicht mit mir ist, dann habe ich keine Chance. Aber wenn der Herr mit mir ist, dann kann ich die Riesen und dann kann ich diese eindrucksvollen, hohen, dicken Mauern überwinden. Und das war diese geistliche Haltung des Mutes, der Kraft, die wir bei Kaleb so deutlich sehen. Er hat nicht auf diese Riesen geschaut, auf diese Mauern geschaut, er hat auf den Herrn geschaut. Wir lesen weiter, da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron als Erbteil. Hebron heißt übrigens Gemeinschaft, das ist auch ganz interessant. Ja? Das verweist darauf, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn eigentlich das ist, was uns die Kraft gibt, auch wirklich zu siegen. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Wir lesen an anderer Stelle, wie Kaleb, der einen ganz gleichgesinnten Schwiegersohn hatte und auch eine sehr kraftvolle, geistlich starke Tochter, die Aksa und den Othniel, wie sie diese Stadt Hebron eingenommen haben und auch das ganze Land. Also er hat, weil er Glauben hatte, auch alles eingenommen, was Gott ihm gegeben hat. Er hat nichts übrig gelassen. Und das war der große Unterschied zu den halbherzigen Israeliten, die genug hatten, deren geistliche Kraft erschöpft war, die nicht mehr weiter konnten und die deswegen letztlich auch das Verderben über sich brachten, den Verlust ihres Landes nach vielen Generationen durch diese falschen Kompromisse, durch diese Kraftlosigkeit. Aber für uns ist wichtig, dass wir sehen, in Kaleb sehen wir Menschen Gottes, so wie Gott sie auch heute sucht. Menschen Gottes, die von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen, die in dieser inneren Verbindung zu dem verherrlichten Herrn leben, sodass sie die Kraft haben, gegen den Strom zu schwimmen, dass sie die Kraft haben, auch geistliche Herausforderungen auf sich zu nehmen, wo die anderen sagen, oh nein, das ist mir zu viel, das kann ich nicht. Und solche Menschen brauchen wir im Volk Gottes. Solche Menschen sucht der Herr auch heute. Ich möchte nur noch einmal kurz ein paar Schlaglichter werfen im Alten Testament auf ähnliche Menschen Gottes, die tapfer waren, die Kraft hatten, die Stärke bewiesen haben und Mut in einer Situation des allgemeinen Niedergangs. Nehmen wir David. Ich denke, das ist das augenfälligste Beispiel, das wir da finden. Den jungen David, der dem Goliath gegenübertritt. Da haben wir so eine Situation. Der Goliath, das ist ja auch ein Bild für einen, ja, letztlich auch für den Satan und seinen Widerstand gegen das Volk Gottes, ein mächtiger, okkult, voll aufgeladener Kriegsheld, der das Volk Gottes herausforderte und verspottete und gesagt hat, kommt doch, kämpft doch mit mir. Und dieser Goliath, der hat es geschafft, das ganze Volk Israel einzuschüchtern. Keiner von diesen bewährten Kriegern war in der Lage und hatte die Kraft, diesen Mann zu besiegen. Warum? Weil sie bewährte Krieger waren. Sie haben den abgeschätzt, 3,60 Meter, ja, der Speer so lang, so dick. Dann haben sie gesagt, keine Chance. Ja, geht nicht, können wir nicht. Der ist uns haushoch überlegen. Und dann kam der David. Ja. Der war gar kein Krieger. Der war ein kleiner, junger Spund. Ja. So ein Hirtenjunge, wie es Tausende gab in Israel. Und jetzt kommt der und sagt, ich will den Goliath besiegen. Ja. Kein Wunder, dass seine Brüder und die anderen gesagt haben, das kannst du nie. Und was ist der Unterschied? Der David, er hat ein Herz für Gott. Er sieht nicht nach Menschenweise. Er sieht natürlich auch diesen Riesen. Aber er sieht, dass die Ehre des Herrn mit Füßen getreten wird durch diese ganze Situation. Sein Herz brennt für den Herrn und er sagt, ich werde mit Gottes Hilfe diesen Riesen besiegen. Das ist der Blick des Glaubens. Das ist der Eifer für den Herrn. Das ist diese Ganzherzigkeit, die wir auch bei David sehen. Und David sieht diesen Riesen schon als besiegt an. Das ist interessant, wie er ihn anspricht. Ja? Er sagt ihm, ich werde dich töten. Schon bevor überhaupt alles passiert ist. Weil er weiß, das ist der Kampf des Herrn. Und der Herr lässt sich diese Lästerung nicht länger bieten. Also er hat Kraft und Mut, weil er auf den Herrn blickt und nicht auf die Umstände. Das sehen wir da auch ganz, ganz eindrücklich. Ja? Und er kann Goliath nicht besiegen mit der Rüstung des Saul. Das ist auch interessant. Ja? Gott will das gar nicht, dass wir professionell rangehen, dass wir unsere Menschenkräfte mobilisieren, sondern er, Gott schickt den David mit den lächerlichen Waffen eines Hirten in den Kampf. Ja, der Goliath, der wird ganz wütend. Ja? Der hat gedacht, na wenigstens geben Sie mir einen gerüsteten Schwertkämpfer als Gegner und jetzt kommt da so ein Bürschchen mit so einer Tasche und einer Schleuder. Ja. Aber genau mit dieser Waffe konnte der Goliath besiegt werden. Nicht mit Schwert, nicht mit Speer, ganz bestimmt nicht. Ja? So hat David von vornherein, ist er den Weg des Glaubens gegangen, und zwar in Einfalt. Er hat sich nicht von dem Saul irgendwas aufreden lassen, auch nicht von seinen Brüdern. Er hat genau gewusst, wie er diesen Riesen besiegen kann, nämlich ganz einfältig mit dem, was Gott ihm gegeben hat und im Vertrauen auf den Herrn. Ja, der Sieg und die Ehre war bei dem Herrn am Ende. Aber wir wollen vielleicht auch noch Josua erwähnen. Jonathan. Jonathan war auch für mich so ein eindrucksvolles Beispiel von jemand, der geistliche Kraft hat, die wirklich über das normale Maß hinausging und die auch half, eine Krise zu wenden. Erinnert euch vielleicht, es war eine Situation, wo Saul als König mit 600 Getreuen in einem Heerlager verzagt ausharrte. Die Philister waren über das ganze Land gekommen mit einer riesigen Übermacht. Es war keine Chance, kein Weg sichtbar, wie Israel hätte diese Situation wenden und gewinnen können. Und dann kommt Jonathan mit seinem Waffenträger und er sieht diesen Außenposten der Philister auf einer hohen Felsspitze und er hat einen verrückten Gedanken, könnte man menschlich sagen. Ja? Er sagt, lass uns doch diese Philister angreifen. Vielleicht ist der Herr mit mir und ich kann sie besiegen. Und wiederum ist es der Blick des Glaubens. Er sieht, dass diese Philister dem Volk Gottes Schande machen und dem Namen des Herrn Schande machen. Und er bekommt Kraft und er geht völlig gegen alle menschliche Vernunft. Den Fels rauf, ja, das ist ja schon mal total militärisch gesehen gefährlich und falsch. Ja. Er exponiert sich den Waffen der Philister, geht da, klettert da rauf und dann fängt er mit zwei Leuten praktisch einen Kampf gegen eine völlige Übermacht an. Aber der Herr gibt ihm Sieg. Und noch mehr, dieser relativ begrenzte kleine Sieg führt dazu, dass das ganze Volk Israel befreit wird aus der Umklammerung der Philister. Ja? Und das ist so etwas, was ich denke, was wir auch bei uns für uns lernen können. Wir haben heute eine kleine Kraft. Das sagt ja der Apostel, das sagt ja praktisch der Herr durch in der Offenbarung zu diesem Überrest, zu dieser kleinen Gemeinde von Philadelphia. Du hast eine kleine Kraft. Ja? Aber der Herr kann schenken, wenn wir ihm uns ganz zur Verfügung stellen, dass durch schwache Menschen auch geistlich gesehen noch die Not im Volk Gottes etwas gewendet wird. Dass da wirklich noch für den Herrn geistlich Dinge geschehen können, die zum Segen sind für die Menschen. Dass da noch auch wirklich die Kraft und Gnade Gottes noch ein Stück durchbrechen darf, dort wo sie allmählich durch den um sich greifenden Abfall und Unglauben immer mehr auch erstickt wird in ihrem Wirken. Ja, der Herr konnte nicht viele Wunder tun um des Unglaubens willen. Aber da sucht der Herr Menschen Gottes, die wirklich in dieser geistlichen Kraft dem Herrn dienen. Und das hängt nicht davon ab, dass wir irgendeine tolle Ausbildung haben, dass wir eine tolle Stellung haben. Ganz im Gegenteil, das ist Gott ein Hindernis. Sondern es geht einfach darum, dass wir uns ihm ungeteilt zur Verfügung stellen in der Lebenssituation, in der wir sind. Und dann kann Gott uns gebrauchen und mächtige Taten durch uns tun. Ich möchte nur erwähnen, dass es auch einige Frauen in der Bibel gibt, die genau diese geistliche Kraft und Tugend hatten. Im Hebräischen gibt es da ein besonderes Wort dafür und das bedeutet Stärke, Tugend, Tapferkeit, Tüchtigkeit und auch Reichtum. Das ist ganz interessant, weil da zwei Dinge zusammenkommen, nämlich Kraft und Stärke, aber auch Tugend und ein gottesfürchtiges Leben und Denken. Ja? Wir haben zum Beispiel einen Diener Gottes, der hatte nur Kraft und keine Tugend. Das war der Simson. Ja? Und das ging schief. Er konnte eigentlich dem Herrn nicht so dienen, wie Gott es wollte. Natürlich, Tugend, eine richtige Einstellung ohne Kraft, hilft uns auch nicht viel weiter. Ja? Aber dort, wo Kraft und Tugend verbunden sind, da kann Gott Beachtliches wirken durch schwache Gefäße. Ich möchte nur erinnern bei den Frauen an die Deborah, die als Prophetin gedient hat in einer Zeit, wo die Männer so schwach und untreu geworden waren, dass Gott keine Propheten offensichtlich mehr erwecken konnte. Und dann hat Gott zur Beschämung der Männer eine Frau erwählt. Und diese Frau hat dann auch dem Kriegszug des Barak sehr geholfen. Ja, aber ja, wir sehen, wie schwach der Barak war. Der hat gesagt, ich ziehe nur in den Krieg als Mann, wenn du mitgehst. Ja. Der hat sich also nicht richtig auf den Herrn gestützt und deswegen in dieser Situation der Schwäche hat Gott ausnahmsweise auch dieser Deborah eine Aufgabe gegeben, die eigentlich die Männer haben sollten. Ja? Aber wir sehen auch ihre Tugend. Ja? Sie nimmt sich sehr zurück. Sie sagt, ich will nicht die Führung übernehmen. Du sollst sie übernehmen. Ja? Also es ist sehr schön, das zu sehen. Und genauso eindrucksvoll finde ich die Abigail. Sehr interessant, diese Frau Gottes. Erinnert euch an diese Szene, wo Der Nabal, ihr törichter Mann, den David und seine Leute beleidigt und verletzt und herabsetzt und wo der David in eine ganz fleischliche Rage kommt. Ja, da war er nicht besonders gut beraten. Da hat er gesagt, den mache ich um einen Kopf kürzer. Ja, und ist mit gezücktem Schwert losgezogen. Und da trat ihm diese Frau entgegen. Und das müsst ihr mal lesen, das ist so ein Musterbeispiel. Wir sehen ihre Gottesfurcht. Wir sehen auch, dass sie als Frau sehr wohl die biblischen Linien beachtet hat. Sie hat sich nicht über den David gestellt, sie hat ihn nicht abgekanzelt oder belehrt, sondern sie hat wirklich auf eine sehr respektvolle Weise dem David versucht klarzumachen, dass er gerade einen riesen geistlichen Fehler begehen würde, wenn er jetzt da weitermacht. Ja? Und die Art, wie sie das sagt und wie sie wirklich vom Herrn her diesen Mann Gottes ermahnt und zurechtbringt, also ich finde es köstlich. Ja? Und das zeigt, die Abigail hatte geistliche Kraft, aber auch Tugend. Sie war jemand, der in einer Zeit des Niedergangs wirklich wusste, wie man diesem Mann Gottes, der gerade in ein Stück in der Verirrung war, ganz demütig und sanftmütig zurechthelfen konnte. Und ich finde es kein Wunder, dass David sie nachher zur Frau nimmt. Ja? Also da sehen wir, das sind nicht nur Männer, aber es ist immer dasselbe. Es ist eine Mischung aus Kraft und Tugend, aus Mut und Tapferkeit, Glaubensmut und innerer Stärke, die sich nicht einschüchtern lässt, die sich nicht zurückdrängen lässt. Das war diese Eigenschaft, die die Menschen Gottes damals hatten und die wir auch heute ganz dringend brauchen. Und da möchte ich noch einmal darauf eingehen, dass wir das wirklich ganz bewusst sehen. Wahrscheinlich denken viele, ja, der Kaleb oder der David oder der Jonathan, ja, das waren außergewöhnliche Männer Gottes und die können vielleicht solche Dinge haben, aber ich in meiner Situation, was bringt es mir, was hilft es mir? Ich habe doch da, bin da ein ganz kleines Licht, ich kann das so nicht anwenden oder ausleben. Aber wir wollen uns noch einmal erinnern an die Grundsätze Gottes zum Neuen Testament in 1. Korinther 1, da lesen wir etwas, wen will Gott gebrauchen. Sehr interessant. Vers 26 in 1. Korinther 1. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und dann steht am Schluss, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich denke, das muss uns und soll uns zur Ermutigung dienen. Gott braucht nicht irgendwelche Supermenschen. Gott gebraucht auch nicht zum Beispiel Bibelschulausbildung, irgendwelche formale Dinge, großes Kopfwissen, sondern das, was Gott sucht und was viel, viel schwieriger ist, ist, dass jemand ungeteilt mit ganzem Herzen sich ihm zur Verfügung stellt. Dass er in aller Schwachheit mit dem Herrn rechnet im Glauben. Dass er in einer inneren Verbindung mit dem Herrn Jesus, dem auferstandenen, verherrlichten Herrn, lebt, sodass neutestamentlich gesprochen die Auferstehungskraft Jesu Christi in ihm wirksam ist. Denn das ist das, was wir im Neuen Testament finden, dass die Kraft Gottes ist die Auferstehungskraft, die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Und diese Kraft, die übersteigt alles unser Vorstellungsvermögen und mit dieser begrenzten, im Prinzip unbegrenzten Kraft, dürfen wir im Glauben rechnen. Das ist schwierig. Damit habe ich auch manchmal meine Schwierigkeiten. Ja? Aber wir lesen das. Es steht geschrieben im Epheser 1. Und das sollten wir einfach auch ernst nehmen. Epheser 1, Vers 19. Da heißt es, oder vielleicht schon Vers 18, Gott soll uns also Weisheit und Offenbarung geben in der Erkenntnis seiner selbst durch den Geist Gottes. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also hier lese ich, dass die Auferstehungskraft Gottes, die in Christus wirksam wurde, auch in mir und dir wirksam ist. Dass Gott seinen Geist in uns gegeben hat und dass er uns in Verbindung gebracht hat mit dem auferstandenen Herrn, sodass die Kraft des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu Christi in jedem Kind Gottes, in jedem Gläubigen wirksam ist. Und diese Kraft ist gewaltig. Diese Kraft ist im Prinzip unbegrenzt. Ja, das ist ja der Geist Gottes. Gott hat ja keine Schranken seiner Kraft. Er ist der Allmächtige. Er vermag alles. Und er vermag im Prinzip alles in uns. Ja? Das ist also etwas, wie gesagt, wir sind da, denke ich, kleingläubig und haben da Schwierigkeiten damit, aber die Bibel sagt es und sie sagt es nicht nur einmal, sie sagt es auch gleich noch einmal, nämlich auch gerade im 3. Kapitel des Epheserbriefes, da lesen wir dieses Gebet des Apostels Paulus und da sagt er: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit. Amen. Ja, das ist gewaltig. Ja? Das müssen wir buchstabieren. Aber ich lese auch hier, dass Gott seine unbegrenzte Kraft, die Kraft der Auferstehung Christi, in jedem noch so schwachen Kind Gottes wirksam werden lässt. Und dass wir damit rechnen dürfen, dass der Herr uns Kraft gibt, mehr zu tun, als wir selber uns vorstellen können und vermögen. Aber die Voraussetzung ist, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, von ganzem Herzen, dass wir im Gehorsam ihm nachfolgen, dass wir bereit sind, uns wirklich vom Herrn gebrauchen zu lassen, so wie er will. Und das ist oft unser Problem, dass wir ein zwiespältiges Herz haben, dass wir sagen, Herr, segne mich, Herr, gebrauche mich, aber ich habe da noch die und die und die und die Lebensziele, die möchte ich auf jeden Fall auch noch erreichen. Ja? Und was ist das? Ist es Einfalt, ganzes Herz? Leider nicht. Ja? Sondern das bedeutet, dass ich sage, Herr, ich gebe mich dir, aber nicht ganz. Etwas möchte ich bitte schön auch noch für mich selber übrig behalten. Und das ist genau der Weg, wie man nicht die Kraft Gottes in ihrer Fülle erfährt. Das ist genau der Weg, wie wir nicht mit Glaubensmut und Freudigkeit und Kraft vorangehen und die Schlachten des Herrn schlagen können. Das muss man ganz nüchtern sehen. Ja? Das, was uns oft fehlt, das ist genau diese Ganzherzigkeit eines Kaleb. Das, was uns oft fehlt, ist, dass wir mit ganzer Hingabe dem Herrn uns zur Verfügung stellen und dann auch bereit sind, in der Abhängigkeit vom Herrn ganz nüchtern, aber Schritte zu tun, die unsere eigene Kraft und unsere Fähigkeiten überfordern würden. Na, dann fangen wir an, auf dem Wasser zu laufen, ja? Nämlich im Glauben, dem Herrn zu dienen und nachzufolgen. Und das ist der Punkt, wo ich einfach auch uns Mut machen möchte. Wir haben keine Ausrede. Wie gesagt, Gott gebraucht nicht nur irgendwelche Ausnahmechristen, ganz und gar nicht. Ja. Es gibt immer wieder auch schöne Fälle, das können wir jetzt gar nicht erwähnen, in der Bibel von einfachen Geschwistern, von einfachen Gläubigen, die gar nicht im Zentrum der Ereignisse waren, sondern irgendwo am Rande. Und die trotzdem, wo sie geprüft wurden, wo sie herausgefordert waren, in Treue dem Herrn gedient haben und mitgeholfen haben im Werk des Herrn. Ja? Und so können das auch wir, wenn wir uns dem Herrn ungeteilt von ganzem Herzen zur Verfügung stellen. Dass wir nicht unser Eigenleben suchen, dass wir unser Eigenleben ganz bewusst in den Tod geben. Ich meine, das ist dieses Thema von Römer 6, das können wir jetzt nicht behandeln, das haben wir schon mal an anderer Stelle behandelt, aber ich erinnere vielleicht nochmal an Galater 2,20, wo dieser Grundsatz ja so ganz kurz und prägnant uns gesagt wird, wo der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also die Auferstehungskraft Gottes ist gebunden darin, dass wir unser Eigenleben in den Kreuzestod Christi geben, dass wir als mit Christus Gekreuzigte unserem Selbstleben absterben, mehr und mehr absterben, damit die Kraft Jesu Christi, die Auferstehungskraft des Herrn in uns immer mehr wirksam werden kann. Das ist eigentlich der Grundsatz. Ja? Also der Punkt, ein ganz wichtiger Punkt ist diese Ganzhingabe, dass wir uns dem Herrn ungeteilt im Glauben zur Verfügung stellen, in dem Vertrauen, dass es das Allerbeste ist, was uns passieren kann, das, was der Herr uns gibt und wie er uns führt. Ja, das muss ich glauben. Viele Christen sagen, ja, ich will mich dem Herrn schon irgendwie zur Verfügung stellen, aber ich muss das Steuer meines Lebens schon noch in der Hand behalten. Also wenn ich das Gott ganz übergebe, dann passieren vielleicht Sachen, da geht es mir dann gar nicht gut. Ja, aber was ist das? Was glaube ich dann von Gott? Ich darf doch als Kind Gottes wissen, der Wille meines Vaters im Himmel ist genau das Allerbeste für mich. Das, was er mich führt, diese Wege, die er mich führt, das sind die besten Wege, die überhaupt nur denkbar sind. Jeder Weg, den ich mir selber ausdenke, den werde ich mal bereuen müssen. Warum soll ich mich nicht Gott ganz übergeben und Gott ganz zur Verfügung stellen? In der Wurzel ist Kleinglaube, Unglaube Gott gegenüber und der Wunsch, sein Eigenleben zu behalten. Und das sind, denke ich, so die Giftwurzeln, die ein Stück verhindern, dass die Kraft Gottes bei uns in unserem Leben in dem Maß zum Ausdruck kommt, wie Gott es eigentlich möchte. Ja, das wird auch immer unterschiedlich sein. Ja, diese Kraft ist, so wie jedem ein Maß des Glaubens gegeben ist und bestimmte Gnadengaben, der eine hat mehr, der andere hat weniger, das ist gar nicht wichtig. Aber jeder hat seine Talente. Und Gott wird uns mal fragen, ja, was hast du mit diesen Talenten getan? Was hast du für Frucht gewirkt? Ja? Deswegen, dieses Thema ist schon wichtig für unser geistliches Leben. Und ich möchte uns da Mut machen, dass wir uns wirklich dem Herrn zur Verfügung stellen, so wie es in Römer 12, Vers 1 heißt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ja, wollen wir mal lesen noch zum Abschluss. Ja? Dass wir das wirklich im Glauben tun. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wenn wir in dieser Ganzhingabe wachsen und das wirklich ernst meinen und in aller Schwachheit uns dem Herrn ungeteilt zur Verfügung stellen, dann kann der Herr unser Leben segnen und seine Auferstehungskraft in unserem Leben zum Auswirken bringen. Und das wollen wir noch einmal festhalten. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus war ein herrlicher, gewaltiger Sieg. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus aus den Toten bedeutete, dass der Teufel besiegt und überwunden ist, dass die Welt besiegt und überwunden ist, die Sünde, das Fleisch, dass diese ganzen bösen, verkehrten, gottwidrigen Dinge besiegt und überwunden sind durch unseren Herrn. Und diese Siegeskraft, das ist unsere Kraft. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Und das wollen wir im Glauben einnehmen. Deswegen schließe ich mit diesen abschließenden Worten des Auferstehungskapitels im 1. Korintherbrief, Vers 57 und 58 in 1. Korinther 15. Da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, wir dürfen also mit diesem Auferstehungssieg, mit der Auferstehungskraft des Herrn Jesus täglich rechnen. Wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen zum Dienst. Und ganz gleich, ob dieser Dienst einen kleinen oder einen großen Radius hat, ob er ein sichtbarer oder unsichtbarer, verborgener Dienst ist, er wird nicht vergeblich sein. Weil der Herr Jesus auferstanden ist und gesiegt hat, deswegen haben auch wir den Sieg. Und deswegen können wir in der Kraft des Herrn ihm dienen. Und dazu möge der Herr uns Mut schenken, möge der Herr uns schenken, dass wir uns ihm ungeteilt zur Verfügung stellen wie ein Kaleb. Und dann dürfen wir auch erleben, wie der Herr uns in all unserer eigenen Schwachheit gebraucht. Möge der Herr uns alle darin ermutigen und segnen. Amen.
Wir beugen uns noch zum Gebet. Vater im Himmel, wie sind wir so dankbar, dass du deinen geliebten Sohn auf diese Erde geschickt hast, um uns Sünder zu erlösen. Erlösung allein durch das Blut des Herrn Jesus. O, ich bitte dich, Herr, dass du mit jedem sprichst über das, was du getan hast und dass es allein dann möglich ist, wieder zum Vater zu kommen, durch dich, Herr Jesus. Denn du sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Lass uns stark sein in dir, Herr Jesus. Sonst sind wir ja schwach, wie wir es gehört haben. Aber du willst uns immer wieder neu stärken durch dein Wort. Und wenn wir festbleiben daran und durchhalten bis zum Ende, dann dürfen wir freudig darauf sehen, einmal bei dir im Hause Gottes sein zu dürfen. Und das ist unsere Hoffnung, die berechtigt ist. Wir danken dir, Herr, für diesen Abend. Amen. Amen. Ja. Wir werden morgen wieder weiterfahren, lieben, und ich hoffe natürlich, dass alle das sich möglich machen zum Kommen. Also ich muss Ihnen, muss euch sagen, Stühle haben wir noch genug. An dem fehlt es nicht, auch in dem Raum inne, auch wenn jetzt fast alle Stühle besetzt sind. Also auf das muss man nicht schauen. Ladet ein, so wie es noch möglich ist. Und wer nicht kann kommen, morgen, der hat die Möglichkeit, dann die CDs bestellen, wie ich so am Anfang gesagt habe.